Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Religiöser Glaube hat viel mit der Erwartung zu tun, was kommt. Also was kommt nach dem Tod, was kommt am Ende der Zeiten. Praktisch jede Religion hat Ideen und Vorstellungen von beidem, die mal mehr, mal weniger plastisch ausgemalt werden. Und beiden Aspekten ist gemein, dass eben der Mensch darauf wartet. Warten jetzt nicht in dem Sinne, dass er wie in einer Supermarktschlange darauf wartet, dass er endlich drankommt. Über das Warten in den Religionen, nicht nur in der Adventszeit, reden wir in dieser Sendung. Und wir reden über eine berühmte Kaiserin, deren sogenannte Schicksalsjahre gerade in der Adventszeit regelmäßig über den Bildschirm flimmern. Elisabeth von Österreich, bekannter unter dem Namen Sissi. Ein aktuelles Buch beleuchtet das religiöse Denken und Suchen der berühmten Kaiserin. Das Warten auf Weihnachten, das ist zwar vor allem für Kinder eine echte Geduldsprobe im wörtlichen Sinne, aber eigentlich ist diese Adventszeit nicht nur der zeitliche Rahmen, in dem halt gewartet wird, sondern das Warten an sich ist Teil des Ganzen und wird deswegen ja auch flankiert mit einer Vielzahl an Ritualen und Traditionen, die auch Menschen etwas bedeuten, die mit dem eigentlichen Glaubensinhalt selbst gar nicht mehr so viel anzufangen wissen. Und auch über dieses Warten sozusagen im kleinen Maßstab hinaus ist Warten ein bedeutender Teil von vielen Religion, nicht nur im Christentum. Das Warten nicht nur als passive Tätigkeit, Warten als Erwartung an etwas, das kommen wird. Michael Hollenbach ist dem Phänomen des Wartens nachgegangen in Christentum, Judentum und Islam.
Wir warten. Advent, das Warten auf die Ankunft Christi, das bedeutet für die evangelische Theologin Alexandra Dierks eine Art Dreiklang.
Wie so ein Grundton ist, damals ist er gekommen, jetzt kommt er zu uns und oberer Ton ist dann, wir warten drauf, dass er dann eines Tages wiederkommt.
Traditionell ist der Advent im Christentum eine Zeit der Buße.
Weil man sich auf eine Gottesbegegnung immer vorbereiten muss. Man versucht das in irgendeiner Weise sich so zu sortieren, dass das vielleicht einigermaßen gut ausgeht. Daher im Advent ja auch diese eigentlich alten Themen, ne? Himmel, Hölle, Tod, Gericht, das sind ja eigentlich die Themen des Advents gewesen früher. Also wir bereiten uns darauf implizit vor. Aber wir halten nicht die Luft an und wir halten auch nicht unser Leben an.
Das sah unmittelbar nach dem Tod Jesu noch ganz anders aus. Der Soziologe Andreas Göttlich leitet an der Universität Konstanz ein Forschungsprojekt zum Thema Warten.
Es ist eigentlich, wenn man es historisch nochmal rekonstruiert, das zweite Kommen von Jesus Christus, auch im christlichen Glauben, tatsächlich eigentlich sehr bald erwartet wurde. Seine Jünger haben erwartet, dass die Wiederkehr Christi auf Erden noch erleben werden. Das war die sogenannte Parousie und das hat sich dann verzögert, die sogenannte Parousie-Verzögerung.
Und diese Parousie-Verzögerung hält bis heute an.
Ich würde sagen, unter den meisten Christen herrscht momentan wohl eher keine ausgeprägte Nahzeiterwartung auf Jesus Christus, vor allem verbunden mit diesem Gedanken einer endzeitlichen Schlacht oder Weltgerichten.
Sagt Claudia Jetter von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Und Alexandra Dierks beschreibt es so.
Das ist ja nicht wie im Wartezimmer, wo wir im Grunde genommen dazu verurteilt sind, da zu sitzen und zu warten. Auf Christus, auf seine Wiederkunft zu warten, ist eher, wie man so ein bisschen auf die Post wartet. Also man tut alle möglichen anderen Dinge und irgendwann guckt man, ist Post gekommen. Und in gewisser Weise tun wir das auch. Wir leben unser christliches Leben in der Perspektive, dass er wiederkommt, klar. Aber wir halten ja deswegen nicht die Luft an. Sondern wir leben mit dem Wissen, er ist damals gekommen, er kommt eigentlich jeden Tag in unser Leben und eines Tages kommt er endgültig.
Immer wieder versuchten Prediger wie der US-amerikanische Baptist William Miller Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Basis ihrer Interpretation einzelner Bibelzitate ein genaues Datum zu berechnen. Für das Ende der Welt.
Es mündete damals in einer wahnsinnig großen Bewegung, die davon ausging, dass zwischen 1843 und 1844 Jesus Christus wiederkommt. Also Menschen haben da Haus und Hof verkauft, um sich Miller anzuschließen, sind in Kommunen gezogen, um da auf die Wiederkunft Christi zu warten. Und dann ist nichts passiert und der Schock saß tief.
Aus dem Schock und der Enttäuschung heraus gründeten sich dann die Siebenten-Tags-Adventisten. Sie betonen die Naherwartung, benennen aber keinen konkreten Termin. Ähnlich sieht es bei den Zeugen Jehovas aus. Sie lagen bereits 6-mal mit konkreten Terminen für das Gericht Gottes daneben.
Jehovas Zeugen glauben daran, dass die Parousie bereits begonnen hat und dass Jesus Christus unsichtbar die Herrschaft über das Königreich Gottes im Himmel bereits übernommen hat. Gleichzeitig warten sie aber eben auch auf die Wiederherstellung des Paradieses auf der Erde. Davor wird aber eine Endschlacht stattfinden, das Harmageddon. Das kommt aus dem Buch der Offenbarung.
Die Zeugen Jehovas gehen davon aus, dass alle Menschen, die nicht ihrem Glauben folgen, unter der Herrschaft des Satans stehen.
Diese Nahzeiterwartung äußert sich natürlich auch praktisch im missionarischen Eifer der Gemeinschaft. Das Bedürfnis, die Seelen jetzt noch zu retten, bevor Harmageddon kommt, ist natürlich sehr, sehr stark. Und gleichzeitig hat es auch Auswirkungen auf das Verhältnis zu Nichtgläubigen. Ja? Also eine scharfe Abgrenzung ist natürlich durch diesen exklusiven Heilsanspruch sehr stark.
Die evangelische Pastorin Alexandra Dirks warnt generell vor Endzeitterminierungen.
Wann er beschließt, unsere Weltgeschichte zu beenden, das ist sein Timing. Und dazu können wir nichts Intelligentes sagen.
Noch einen Schritt weiter geht Andreas Benk. Er ist Professor für katholische Theologie an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.
Zunächst will ich deutlich machen, dass es sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament um diese Welt geht und nicht ums Jenseits. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht und er sagt, das Reich Gottes ist nahe, dann hofft er darauf, dass dank des Eingreifen Gottes sich unsere Welt hier und heute verändern wird.
Andreas Benk hält nichts vom Warten auf bessere Zeiten, auf das Reich Gottes. Er kritisiert:
Christlicher Glaube hat sich über die Jahrhunderte hin mehr und mehr zu einer Erlösungs- und Jenseitsreligion entwickelt. Erlösung von Schuld, von Sünden in einem besseren Jenseits. Das ist aber unbiblisch. In der Bibel geht es nicht um Erlösung vom hiesigen Jammertal. Es geht in der Bibel um reale Befreiungen, um einen Exodus aus der Knechtschaft und Sklaverei, um Heimkehr aus der Fremde, das heißt um ganz und gar diesseitige Befreiung untragbarer politischer und wirtschaftlicher Umstände.
Im Gegensatz zum Christentum warten Jüdinnen und Juden noch immer auf das erstmalige Erscheinen des Messias.
Es spielt eine Rolle als eine Erlösungserwartung. Und in etlichen Ritualen oder Gebeten ist es präsent. Aber es ist irgendwie da im Hintergrund als eine jenseitige Erwartung. Und gleichzeitig leben wir immer so auch mit dem Gefühl, naja, wir werden es nicht mehr erleben.
Sagt Ulrike Offenberg, Rabbinerin aus Hameln. Wann und unter welchen Voraussetzungen der Messias kommen wird, ist im Judentum eine Auslegungssache.
Es gibt im babylonischen Talmud, im Traktat Sanhedrin, gibt so eine Erörterung, wann dann der Messias kommt. Und es gibt verschiedene Antworten, die da gegeben werden. Und die sind zum Teil widersprüchlich. Also eine Antwort sagt, wenn alle arroganten und stolzen Menschen aus dem Volk verschwunden sind. Eine andere sagt, wenn Gerechtigkeit und Recht herrschen. Oder es gibt auch eine andere Meinung, die sagt, wenn die jetzige Generation absolut verdorben ist, dann bleibt Gott praktisch gar nichts anderes übrig, als die Menschheit zu retten.
Auch wenn bei fast allen Jüdinnen und Juden eine konkrete Naherwartung fehlt, so ist der Glaube an den Messias doch präsent. Beispielsweise in Ritualen, wenn es um den Propheten Eliyahu als Vorboten des Messias geht.
Am Schabbatausgang wünschen wir uns, dass er kommt. Oder zu Pesach denken wir immer einen extra Weinkelch für ihn auf den Tisch und öffnen an einer bestimmten Zeit des Seders, öffnen wir die Haustür, um zu sehen, ob er vielleicht davor steht und hereinkommt. Eliyahu ist ja als so ein Ankündiger der Erlösung viel präsenter als der Messias selbst.
Wenn es ums Warten geht, gibt es im Islam durchaus Parallelen zum Christentum. Allerdings ist Jesus im Islam nicht der Sohn Gottes, sondern lediglich ein bedeutender Prophet.
In der islamischen Tradition geht man auch davon aus, dass Jesus in der Endzeit wieder erscheinen wird. Und zwar in der Nähe von Damaskus wird er erscheinen.
Farid Sulaiman ist islamischer Theologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Greifswald. Im Koran werde die Wiederkehr Jesu nur knapp behandelt. Mehr erzählen die außerkoranischen Überlieferungen.
Und zwar soll es dann so sein, dass Jesus kommen wird, eine andere Endzeitfigur, nämlich den Antichristen, bekämpfen wird, der sehr viel Unheil auf der Erde anrichtet. Und Jesus wird ihn besiegen und wird dann eine Herrschaft voll von Stabilität und von Frieden auf der Erde errichten. Und Juden und Christen werden Jesus als Propheten Gottes anerkennen. Und deswegen werden sich Juden, Christen und Muslime dann auch vereinigen.
Das Kommen Jesu bedeutet im Islam aber nicht, dass das Paradies auf Erden Einzug halte.
Also Jesus ist ein Anzeichen des jüngsten Tages. Das heißt, dass also wenn Jesus kommt, dann ist es nicht mehr lange hin, bis die ganze Welt vergehen wird und bis das jüngste Gericht dann aufkommen wird. Und erst dann werden Menschen gerichtet werden vor Gott und dann gibt es dann eben halt Belohnung im Paradies oder Bestrafung in der Hölle.
Wir warten. Die religiösen Endzeiterwartungen sind das eine, das alltägliche Warten ist das andere. Dass dieses Warten so einen negativen Beigeschmack hat, könne aber auch etwas mit Religion zu tun haben, genauer mit dem Protestantismus, so der Soziologe Andreas Göttlich.
Wenn man das historisch rekonstruiert, kann man sehen, dass zum Beispiel dieser berühmte Spruch »Time is money«, der stammt von Benjamin Franklin. Franklin war ein Protestant durch und durch. Der hat eine sehr methodische Lebensführung entwickelt, die eben genau diese Idee hatte, den Tag besonders gut zu nutzen, durch eine besonders methodische Lebensführung sozusagen an Gottes Werk zu arbeiten. Das war also für ihn ein christliches Motiv, was dahinter stand, die Zeit gut zu nutzen. Und da ist er typisch sozusagen für eine ganze Bewegung innerhalb des Christentums.
Warten ist Zeitverschwendung, ist Sünde. Und doch will das Warten gelernt sein. Wer in der Regel schlecht warten kann, das sind die Kinder. Und die sitzen nun vor ihrem Adventskalendern und müssen jeden Tag aufs Neue warten, bis sie das nächste Türchen öffnen dürfen.
Beim Adventskalender ist es ganz sicher so. Man könnte auch sagen, dass es eine Art des Wartrituals ist, mit dem wir auch Kindern das Warten beibringen. Also diese Idee, du darfst eben jeden Tag nur ein Türchen aufmachen, musst dich gedulden. Das ist ja auch etwas, was Kinder, die eben sehr schlecht warten können oder eigentlich gar nicht warten können und die Geduld erst erlernen müssen, für die wäre das genauso eine Art Wartespiel, ein Warteritual, mit dem man Geduld lernen kann. Ja.
Warten in Advent als Geduldsprobe, übrigens auch eine gute Methode, um Zahlen und Zählen zu lernen. Über das Warten in den Religionen war das ein Beitrag von Michael Hollenbach. Das Warten auf Weihnachten hat auch einige vergleichsweise junge Rituale hervorgebracht, zum Beispiel das sehr zuverlässig eintretende Wiederkehren von Weihnachtsfilmklassikern. Und einer davon, der auch in diesem Jahr rund um die Feiertage wiederkehrt, ist der Dreiteiler Sissi, der das Bild dieser historischen Figur, also der Kaiserin Elisabeth von Österreich, bis heute prägt. Was dort kaum eine Rolle spielt, ist das religiöse Weltbild der Kaiserin. Und das ist durchaus interessant, denn es spiegeln sich darin viele zeitgenössische Religionskonflikte. Elisabeth ist in einem religiös-liberalen Umfeld mit protestantischem Einfluss aufgewachsen, dann aber durch die Heirat mit dem Oberhaupt der Habsburger in einem zutiefst katholischen Umfeld gelandet. Und sie befand sich Zeit ihres Lebens auf einer Art religiöser Suche. Ein neues Buch hat dieser Suche der berühmten Kaiserin nachgeforscht. Alfred Schmitz hat es gelesen, unter anderem dieses Zitat hier.
Gott macht es mit den Menschen wie ein weiser Erzieher. Er gibt ihnen auf einmal nur so viel zu denken, als sie fassen können. Später wird mit der höheren Fähigkeit gewiss auch die höhere Erkenntnis kommen.
Schreibt die 13-jährige Elisabeth in ihr Kommunionsbüchlein, dem sie ihre frühen Gedanken über Gott und ihren Glauben anvertraut. 3 Jahre später ist die junge Frau Kaiserin von Österreich. An der Seite ihres Mannes, Franz Josef I., ist die 16-jährige offiziell die weibliche Führungskraft des Hauses Habsburg und damit einer Dynastie, die eng verbunden ist mit der katholischen Kirche Österreichs. Doch mit der gerät Elisabeth bald in Konflikt. Kardinal Josef Ottmar Ritter von Rauscher, Erzbischof und später Fürsterzbischof von Wien, ist alles andere als angetan von der rebellischen jungen Kaiserin aus Bayern, wie Buchautor Alfons Schweigert konstatiert.
Es lässt sich am besten mit dem Satz erklären, den der Rauscher der Erzherzogin Sophie, also der Schwiegermutter, gegenüber geäußert hat. Elisabeth, die Kaiserin, ist nicht gut katholisch. Das sagt eigentlich sehr viel. Sie hat sich so viel herausgenommen, was die Kirche an Lehren offeriert hat und als bestimmend empfunden hat, hat die Kaiserin abgelehnt.
An Heiligabend 1837 wird Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, die spätere Kaiserin von Österreich, in München geboren. Sie wächst in einer liberal geprägten adeligen Familie auf. Ihre Mutter ist Herzogin Ludovica Wilhelmine, Tochter des bayerischen Kurfürsten Max Joseph, der 1806 zum ersten König des neu installierten Königreichs Bayern aufgestiegen war. Inspiriert durch Napoleons Reformpolitik schafft Max Joseph I. einen, für damalige Verhältnisse, modernen Staat, in dem ein religionsliberales Klima herrscht.
Max Joseph I. hat ja dann auch eine evangelische Frau geheiratet, was in Bayern zunächst Entrüstung ausgelöst hat, aber dann auch dafür gesorgt, dass hier im Königshaus und nach auch in der Bevölkerung die Liberalität gewachsen ist. Die Mutter der Kaiserin Elisabeth von Österreich, die Herzogin Ludovica, die bezeichnet sich selbst als angeprotestantelt. Also sie ist von den Protestanten irgendwie beeinflusst worden. Sie hat den Hauch dieser Liberalität erhalten. Das heißt also, der Glaube in Bayern wird permanent durchsetzt von dieser Liberalität.
Genauso prägend für Elisabeths unkonventionelles Welt- und Glaubensbild ist ihr Vater Herzog Max. Er entstammt einer Seitenlinie der Wittelsbacher und gilt als einer der reichsten Männer Bayerns.
Diese Liberalität der Kaiserin wird noch unterstützt durch das Gebaren von Vater, der zwar gläubig war, aber gleichzeitig auch ein Freigeist. Also er bricht regelmäßig eigentlich, so wie es ihm in den Sinn kommt, auch die Gebote.
Anders als in den populären Sissi-Filmen mit Romy Schneider in der Hauptrolle dargestellt, ist Herzog Max, Elisabeths Vater, nicht der etwas einfach gestrickte, leutselige Familienmensch, sondern ein intellektueller und überaus reiselustiger Feingeist. Er geht meist seine eigenen Wege und hat auch die eine oder andere Liebschaft. Dennoch erlebt Elise, wie sie von ihren Eltern genannt wird, mit ihren 7 Geschwistern eine sorgenfreie Kindheit. Besonders liebt sie es, wenn es im Frühling von der Stadtresidenz in München ins Schloss Possenhofen am Sternberger See geht. Sie genießt die Freiheit dort, darf auf dem Anwesen Tiere halten, wird zur leidenschaftlichen Reiterin. Diese besondere Verbindung zur Natur wird später, als sie Kaiserin von Österreich ist, zum wichtigen Teil ihrer Glaubens- und Lebensphilosophie.
Für sie war Gott nicht in der Kirche, also in diesen schönen Kathedralen. Gott befand sich auch nicht auf den Fronleichnamsprozessionen, die sie geradezu gehasst hat. Für sie war das ein Schaulaufen. Kaiser und Kaiserin und der gesamte Hof bewegte sich an der Bevölkerung vorbei, die weniger eigentlich auf das Allerheiligste blickten, auf die Monstranz, sondern vielmehr schauten, wie die Kaiserin sich angezogen hatte. Und die Kaiserin sagte, wenn ihr Menschen ja wirklich an Gott glauben würdet, dann müsst ihr euch in den Staub werfen und müsst Gott ganz demütig anbieten. Da braucht ihr auch keine Kirche dazu. Ja, da braucht ihr nicht mal Priester dazu. Gott ist eigentlich überall. Das wurde für sie mehr und mehr dann klar. Und sie wurde dann zu einer, ja, Pantheistin auch. Diese Allgewalt Gottes wurde für sie primär natürlich in der Natur virulent und deutlich.
Es schwingt sich meine Seele jubelnd auf und preist im hohen Äther laut den Herrn. Er, der bestimmt von jeher ihren Lauf, hieß folgen sie dem lichten Morgenstern. Oft sinkt sie auch vernichtet in den Staub, Jehovas Werke sind zu mächtig schön. Doch in der dumpfen Kirche ist sie kaum, stößt, gleich der Schwalbe, sie schon oben an, bewusstlos und verdummt im engen Raum stürzt sie herab, die frei nur atmen kann.
Schreibt Kaiserin Elisabeth in einem ihrer vielen Gedichte. Mit den Jahren ist sie zu einer wissbegierigen Literaturliebhaberin geworden. Mit Begeisterung lernt sie Alt- und Neugriechisch, widmet sich den Werken von Shakespeare, verehrt den jüdischen Philosophen und Poeten Yehuda ben Halevi oder den englischen Romantiker und Freiheitskämpfer Lord Byron. Besonders in Heinrich Heine, der sich als zum protestantischen Glauben konvertierter Jude in keiner etablierten Religion so recht wohlzufühlen scheint und der zeitweise ebenfalls zum Pantheismus neigt, sieht sie einen Seelenverwandten. Wie er baut sie sich einen eigenen Glaubenskosmos auf, in dem sogar griechische Götter eine Rolle spielen. Ihr Palast Achilleion, den sie sich 1890 auf der griechischen Insel Korfu bauen lässt, mutet mit seinen unzähligen Statuen griechischer Gottheiten an wie ein Pantheon.
Sie fügte in ihr Glaubens- und Gottesbild immer wieder neue Dinge ein, verstieß andere wieder und war eigentlich ihr ganzes Leben damit und dadurch auf der Suche. Und es stand im Endeffekt eine Art Patchwork-Religiosität, die die Kaiserin lebte. Das aber bedeutete für sie auch nicht einfach dann ein glückliches Leben, sondern weil sie eben zu keiner eindeutigen, klaren Erkenntnis kam, zu einer ständigen Suche, die natürlich behaftet war mit entsprechenden Ängsten. Und das berechtigt eigentlich dann zu der Annahme, sie war eine neurotische Person, dass auch ihr Glaube ein neurotischer Gottesglaube war.
War Elisabeth eine Suchende, die ohne ihre Religion noch tiefer gestürzt wäre? War sie eine Kreative, die sich von weltanschaulichen Schranken nicht eingrenzen ließ und gerade dadurch den Halt verlor? Sicher ist, Elisabeth leidet an Depressionen und Essstörungen, entwickelt einen krankhaften Jugendwahn, achtet wie besessen auf ihre Haarpracht und ihre sportliche Figur. Ihre Ehe hat sich mit den Jahren zu einer unglücklichen Beziehung entwickelt. Kaiser Franz Josef hat eine Affäre mit einer Schauspielerin. Die Kaiserin selbst ist kaum noch am Wiener Hof. Ständig ist sie auf Reisen, wird zu einer rastlosen Person, die keine Seelenruhe findet. Als ihr einziger Sohn, Kronprinz Rudolf, im Alter von 30 Jahren Suizid begeht und zuvor wohl auch seine Geliebte erschießt, verliert Elisabeth jegliche Zukunftsperspektive.
Da war für die Kaiserin das Leben zu Ende. Sie zieht sich nur mehr schwarz an, verschenkt den Schmuck, ist ständig auf Reisen, mehr noch als je zuvor. Es ist keine Reise mehr, es ist ein Hin- und Her-Irren auf der Welt. Es ist für sie kein Lebenslauf mehr, der jetzt noch stattfindet. Es ist eine Thanatographie, ein Todeslauf. Das hat diese Kaiserin psychisch zerstört.
Zehn Jahre später, am 10. September 1898, stirbt Kaiserin Elisabeth von Österreich im Alter von 60 Jahren. Sie fällt in Genf einem Attentat zum Opfer. Ihre letzte Ruhestätte findet sie in der Kaisergruft in Wien. Ihr Begräbnis, anders als sie es sich gewünscht hatte, ist ein prunkvoller Staatsakt, bei dem die höchsten Würdenträger aus Politik und Kirche vertreten sind. Sie wäre am liebsten in der Natur beerdigt worden, so schrieb Elisabeth einmal, in der Nähe des Meeres, auf ihrer Lieblingsinsel Korfu.
Ich möchte dieser Welt entschwinden wie der Vogel, der auffliegt und im Äther verschwindet.
Elisabeth und ihr Gott Glaube und Aberglaube im Leben der Kaiserin von Österreich. So der Titel des Buches von Alfons Schweigert, erschienen im Alitera Verlag, hat 416 Seiten. Alfred Schmitz hat mit dem Autor gesprochen. Und das war Tag für Tag an diesem Freitag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt's gleich Nachrichten und danach unsere Sendung Lebenszeit. Und das Thema dort, von Welle zu Welle, müssen wir mit Corona leben lernen. Da können Sie sich wie immer dran beteiligen mit Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie rufen an 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur, jeden Samstagmittag zwischen 14 und 15 Uhr in der Sendung Religionen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.